ich nutze die Gelegenheit, wenn der Chor nicht singt, dass ich mich in die Mitte vom Raum stelle. Sonst hätte ich sie im Rücken und deswegen ist gut an der Seite. Aber jetzt ist der Chor nicht da. Das ist schon immer mein Anliegen, nicht im Mittelpunkt zu stehen, das ist es nicht, sondern das Wort in die Mitte zu stellen, in die Predigt in die Mitte zu stellen. Und darum wünsche ich mir immer, in der Mitte zu stehen, zu predigen. So, weil das Wort Gottes nicht nur von unserer Stellung in unserem Glaubensleben in der Mitte stehen soll. Ich finde, auch räumlich sollte das irgendwie gezeigt werden, dass das so ist. Ein meiner Vorbilder, ein Prediger, ein großer Prediger des 19. Jahrhunderts, sprach über den Untergang der Predigt. Und unter anderem sagt er, dieser Untergang der Predigt macht sich sichtbar in verschiedenen Dingen. Andere Dinge nehmen Raum in unserem Gottesdienst und werden immer mehr, immer mehr, immer größer, immer größer. Und so bekommt man immer weniger Zeit als Prediger für die Mitte. Und er sprach darüber und sagt so, es sind einfach verschiedene Dinge, die die Predigt immer kürzer machen. So, dass manche sagen, 15 Minuten, 20 Minuten, mehr hast du nicht Zeit. Ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin und muss immer feilschen. Um jede Minute muss ich feilschen. Am Ende überziehe ich eh. Und er aber sprach auch darüber, dass man darin merkt, dass die Predigt ihre Stellung verliert, dadurch, dass die Kanzel immer in die Seite wandert. Und er sprach sich darüber und sagt, andere Dinge kommen in den Mittelpunkt, andere Dinge stehen in der Mitte. Und er sprach von der Kirche, von der anglikanischen Kirche, daher kommt er und sagt, dann steht der Altar oder der Tisch oder andere Dinge, aber nicht mehr die Kanzel steht in der Mitte. Und die ist irgendwo an der Seite oder irgendwo oben. Und deswegen habe ich heute die Gelegenheit genutzt, ich bitte schon meine Brüder schon länger, mal das Ding zu verschieben. vielleicht irgendwann mal. Auf jeden Fall. Wir haben heute wieder ein Fest. Wir haben heute wieder ein Fest, das wir feiern dürfen. Vor zwei Wochen haben wir schon mal ein Fest gefeiert, Himmelfahrt. Das ist ein Fest, an dem wir darüber nachgedacht haben und von dem reichen Tisch gegessen haben, von dem Festtisch, von der geistlichen Speise, was es bedeutet, dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Zwei Wochen später feiern wir wieder ein Fest. Dazwischen haben wir Muttertag gehabt und feiern wir wieder ein Fest und denken über eben Pfingsten. Ich habe ein bisschen vorbereitet, ich habe ein bisschen gebacken, ein bisschen gekocht und eine geistliche Speise euch zubereitet und ich möchte den Tisch decken und hoffe, dass ihr auch heute satt werdet. Und wie bei Festen so ist, man macht sich Mühe, man deckt viel und ich weiß nicht, was ihr für Essensgewohnheiten habt. Esst ihr nur das, was ihr kennt? Manche machen das, sie kommen hin, dann ist eine reiche Tafel und dann geht man mit so einem Teller ein Buffet vorbei und man nimmt nur die Sachen, die man, ich esse nichts, was ich nicht kenne und so denkt man immer so. Oder traut ihr euch auch anderes mal auf den Teller zu legen? Ich hoffe, dass der eine oder andere Muffin oder das andere Steak, das ihr vielleicht vorher noch nicht so gesehen habt, dass ihr heute bereit seid, auch davon ein bisschen zu kosten und zu essen. Pfingsten ist ja uns, Andreas hat schon zwar gesagt, wir feiern immer wieder, aber doch recht gut bekannt eigentlich. So bekannt oder in den Begriffen, die Gründung der Gemeinde kommt, des Heiligen Geistes. Und das ist wiederum ein riesen Blumenstrauß an Bedeutung. Das ist ein wahnsinniges Ereignis, das da stattgefunden hat und auf das das große Auswirkungen auf uns hat. Und ich möchte etwas heute von diesem herrlichen Ereignis, einen kleinen Aspekt mit euch darüber nachdenken. Und ich hoffe, dass es uns zum Segen wird. Ich möchte darüber nachdenken, Pfingsten zwischen Gnade und Gericht. Pfingsten zwischen Babel und Israel. Was Pfingsten mit Babel zu tun hat und was Pfingsten mit Israel und wiederum, was es mit Gnade und was es mit Gericht zu tun hat. Und eben, was hat das mit uns heute zu tun? Und das ist, was ich heute mit euch anschauen möchte. Bevor wir das tun, würde ich gerne beten. Und vielleicht stehen wir noch, wem es möglich ist, auf. Herr Jesus Christus, Großes, Großes hast du vollbracht. Ich danke dir dafür. Lass uns dieses Große sehen, lass uns dieses Große begreifen, dass unsere Herzen satt werden und froh werden und dankbar werden und dich anbeten. Vater im Himmel, ich preise dich, dass du dieses Geheimnis offenbart hast. Ich preise dich, dass dieses Geheimnis, das du vor Grundlegung der Welt dir erdacht hast und ausgedacht hast, den Plan gefasst hast, dass du es uns verheißen hast in der Schrift, geschrieben hast, damit wir es verstehen, wenn es geschieht und nachdem es geschieht, damit wir es glauben. So bitte ich dich, Herr, lass uns von dieser Herrlichkeit sehen. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir leben von diesem Wort, wir leben von diesem Brot des Lebens. So bitte ich dich, mach uns heute satt. Amen. Himmelfahrt, vor 2 Wochen haben wir gefeiert. Himmelfahrt bedeutet, Jesus ist in den Himmel hinaufgefahren. Die Herrlichkeit des Herrn, die Wolke, Gott selbst in seiner Herrlichkeit hat Jesus geholt, hat ihn zu seiner Rechten gesetzt, ihm die Herrschaft gegeben, ihm die Macht gegeben über alle Nationen, über Himmel und Erde. Jesus regiert. Das ist Himmelfahrt. Dass Jesus im Himmel angekommen ist, dass Jesus die Herrschaft angetreten hat, dass er sich zu Rechten Gottes gesetzt hat, hat Gott uns ein sichtbares Zeichen gegeben. Und das ist die Gabe des Heiligen Geistes. Gott übt seine Herrschaft durch den Heiligen Geist aus. Gott übt seine Herrschaft in der Kraft des Geistes. Und in der gleichen Weise übt jetzt Christus auch seine Herrschaft durch seinen Heiligen Geist. Dass er jetzt die Herrschaft übernommen hat, sagt uns die Schrift so, der Vater hat jetzt diese Herrschaft, den Geist Gottes, ihm Jesus gegeben. Jesus hat ihn ausgegossen und dann sagt Petrus, das ist es, was ihr jetzt seht und was ihr hört. Das ist das. Jesus sitzt jetzt zu Rechten Gottes und Jesus regiert. Wie? Durch seinen Geist. Diejenigen Geschwister, die die Geduld haben und in der Bibelstunde immer sie wieder besuchen, wir sind da im Buch Haggai und da spricht Haggai von diesen Ereignissen, das spricht von dieser Grundsteinlegung, er spricht davon, dass dieses Haus gebaut wird und das Reich gebaut wird durch Jeshua, den Hohepriester, und durch eben Zerubabel. Und ein Prophet weiter, der Zacharia, spricht darüber und sagt, wie wir das tun? Und sagt, nicht durch Macht und nicht durch Herr, das heißt nicht durch politische, nicht durch wirtschaftliche, nicht durch militärische Kräfte und Mächte wird er dieses Reich bauen, sondern durch meinen Geist. So, das ist ein geistliches Reich, das ist eine geistliche Herrschaft und sie wird ausgeführt und ausgeübt durch den Heiligen Geist. Das ist eigentlich Pfingsten. Der Geist kommt und Jesus beginnt sein Reich aufzurichten, er beginnt sein Reich aufzubauen und sein Reich auszuweiten bis ans Ende der Erde. Das ist eigentlich Pfingsten, das ist Beginn des Baus des Reiches und Beginn des Baus der Gemeinde. Dieses Bauen oder diese Grundsteinlegung, Pfingsten, hat 2 Auswirkungen. Und zwar hat es was mit Gnade und mit Gericht oder andersrum, mit Gericht und Gnade zu tun. Und das ist ein Prinzip, über das wir Klarheit haben müssen und uns etwas beschäftigen müssen. Gott handelt immer durch Gnade und Gericht. Oder ich würde es so formulieren, Gnade im und durchs Gericht. Als Gott die Welt erlöst hat, oder ich gehe nochmal einen Schritt zurück, als Gott das erste Mal die Welt gerichtet hat, zur Zeit Noahs, dann fand doch eine Familie Gnade bei Gott, oder? Noah. So. Im Gericht, Notwendigkeit des Gerichts, handelt Gott gnädig. Er bewahrt sich einen Rest. Das ist die Gnade im Gericht. Genau das Gleiche, als Jesus Christus auf diese Welt kam. Was fand da statt am Kreuz von Golgatha? Gericht. Die Welt wurde gerichtet. Und in diesem Gericht geschah uns Gnade. So, diese Dinge gehören zusammen. Das ist, was der Prophet Haggai verheißen hat, sagt, wenn dieser Grundstein gelegt worden ist, wird es für die einen Gericht sein. Die Nationen, die Reiche dieser Welt werden gerichtet werden. Diese Welt mit allen den Systemen, antigöttlichen Systemen, werden gerichtet werden. Aber in diesem Gericht wird es Gnade geben, denn aus diesen Nationen werden Kostbarkeiten kommen. So, es sind beide diese Dinge geschehen. Wenn wir über Pfingsten jetzt gleich nachdenken, ist es genau das Gleiche. Pfingsten ist Gnade und Gericht. Gericht und Gnade ist Pfingsten. Warum? Das möchte ich euch heute aufzeigen. Das hat was mit Babylon zu tun. Das hat was mit Babylon zu tun. Die ganze Frage nach Pfingsten, was Pfingsten ist, und hat was mit Babylon zu tun. Hat was mit dieser Geschichte, die wir im ersten Buch Mose finden, in Kapitel 10, Kapitel 11. Das hat was mit Pfingsten zu tun. Wir tun Unrecht oder es ist gefährlich oder es ist fahrlässig, wie auch immer ich das ausdrücken mag, Pfingsten auf ein Phänomen zu begrenzen, in dem irgendwelche Feuerzungen kamen und die Leute in Zungen sprachen. dass Pfingsten eine Auswirkung hat in der Kirchengeschichte und dadurch Domination und Bewegungen entstanden sind. Das heißt, worauf man sich beruft, auf Pfingsten, auf Zungenrede, auf Zeichen und Wunder, das ist uns bekannt. Und oft reduziert man dieses Ereignis darauf, auf Zungenrede. Und die spannende Frage ist halt, was ist Zungenrede? Und dann noch, wenn man einigermaßen Klarheit darüber hat, ja, gibt es sie heute oder nicht? Ist es richtig, ist es nicht? Ist es von Gott, ist es vom Teufel, ist es dämonisch? Was ist Zungenrede? Und ich glaube, dass dieser Fokus und dieses Interesse, dieses auf Pfingsten in Bezug auf Zungenrede, lässt uns das Eigentliche übersehen, was da eigentlich wirklich geschah. Was hat das mit diesen Zungen und mit diesen Zungenreden auf sich? Ich hoffe, ich habe euch eure Neugier jetzt geweckt. So, wir wollen heute über Pfingsten also nachdenken. Das hat was mit Babylon zu tun. Das hat was mit Babylon zu tun. Lass uns das mal aufschlagen. Ich möchte euch da hineingehen. Mein Anliegen ist es ja, wir verstehen die Schrift, die Bibel, das Neue Testament, die Ereignisse von der Schrift. Wir müssen das Neue Testament vom Alten Testament her deuten. Gerade solche schwierigen Stellen müssen wir verstehen, indem wir uns den Kontext und den Zusammenhang der ganzen Bibel anschauen. Ich möchte euch bitten, mit mir 1. Mose aufzuschlagen. 1. Mose, Kapitel 10. Der erste Bezug, wie wir Pfingsten und Babel bzw. Geschichte in 1. Mose 10 in Zusammenhang bringen, ist die Völkertafel. Als der Geist kam, geschah ein Wunder. Ein Wunder, von dem ich heute auch noch träume, vor allem in meiner Ausbildung habe ich davon geträumt. In meiner Theologieausbildung musste ich Griechisch lernen. Und das war, ich musste erst einmal die deutsche Sprache, was heißt wieder, zum ersten Mal wahrscheinlich, die deutsche Grammatik lernen, um dann überhaupt Griechisch lernen zu können. Und als ich dann anfing, Mann, und ich saß da, ich bin nach Hause gefahren und gesagt, Herr, du musst mir ein Pfingstwunder schenken. So, ich habe mir so gewünscht, dass in einem Augenblick man eine Sprache sprechen könnte, die man vorher nicht gelernt hat. Wer wünscht sich das nicht? So, als ich nach Deutschland kam, kannte ich nur einen Satz, 10 Tafelbrötchen und ein Mischbrot. Das war mein erster Deutschsatz, den ich gelernt habe. Ich musste immer Brot holen. Und das war ein langer Weg, um die Sprache kennenzulernen. Es ist schwer, im Unterricht da zu sitzen, ein Jahr lang und nur Kaflakaf, Zaflakaf, Zaflakaf zu hören. Hier ein wenig, da ein wenig. Mehr war es nicht. Das war für mich absolute Zungenrede. So, nichts verstanden, gar nichts verstanden. In einem Augenblick, in einem Nu, können die Jünger in Sprachen sprechen, die sie nie gelernt haben. Das ist Pfingsten. Auf einmal sprechen sie Sprachen, nie ein Wort davon gehört, verstanden. In einem Augenblick, könnt ihr euch vorstellen, welche Sprache würdet ihr gerne mal sprechen? Chinesisch, Hebräisch. Ich weiß nicht, wer von euch Russisch, die denken, das ist doch keine Kunst. In irgendeiner Sprache, die sprechen über... Und dann bekommen wir in Apostelgeschichte 2, vielleicht... Eine Hand müssen wir jetzt in 1. Mose 10 haben und eine Hand müssen wir in die Apostelgeschichte gehen. In Apostelgeschichte 2. Ich möchte lesen ab Vers 4. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Also Pfingsten ist ein Sprachwunder. Sie können in anderen Sprachen reden. Wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das heißt, der Heilige Geist kommt und befähigt sie dazu. Das ist das Werk des Geistes. Er befähigt sie, in dem Moment in einer Sprache zu sprechen, die sie nie gelernt haben. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer. Und jetzt, von jeder Nation... unter dem Himmel, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber das Geräusch entstand, kamen die Menschen zusammen und wurden bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte, in seinem eigenen Dialekt. Schwäbisch, bayerisch, so. Jeder hört es in seinem eigenen Dialekt. So, sie kommen zusammen. Und wer kommt zusammen? Leute aus allen Nationen. So, und das Wunder ist, die stehen da und auf einmal hören sie wirklich, sie hören die eigenen Sprachen da. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, sie sind es nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Anders übersetzt, das sind nicht die klügsten Leute, die da sind. Die haben nie eine hohe Ausbildung gehabt, die waren noch nie auf der Uni. Wie können sie in diesen Sprachen reden, die sie nie gelernt haben? Sie haben selber so einen Akzent, so einen Dialekt gehabt, die Galiläer, dass man sie selbst daran erkannt hatte. Petrus wurde daran erkannt, weil er so eigentlich kein sauberes Aramäisch oder Hebräisch sprach. So, also es waren keine Gebildeten und auf einmal reden sie in Sprachen der Welt. Sie entsetzen sich, eine Verwirrung findet statt, das ist wichtig. Vers 8, und sie hörten, und wie hören wir sie, ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind, Parther und Meder, Elamiter und Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien und Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien und Ägypten und von den Gegenden von Libyen gegen Kyrene und hin und her weilen Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Was wir hier haben, ist eine Zusammenfassung der 70 Völkertafel der Welt. Und diese 70 Völkertafel finden wir in 1. Mose Kapitel 10. Da gehen wir wieder zurück. Das ist der Bezug von 2. Apostelgeschichte 2 und zu Mose. Pfingsten geschieht. Und in diesem Moment sind Menschen aus allen Völkern da. Und die sagen, wie hören wir in diesen Sprachen? In 1. Mose Kapitel 10 finden wir diese Völkertafel. Finden wir, wenn wir das zählen würden, die 70 Völkertafel. Und da werden uns aufgezählt und uns gezeigt, wie entstand die Welt. Nachdem Gott einmal die Welt gerichtet hat, in der Sintflut, und Noah mit drei Söhnen dann die Welt sich ausbreitete und bevölkerte. Und das ist Kapitel 9. Und unmittelbar danach bekommen wir eine Zusammenfassung von dieser ganzen Welt. Wer gehört? Wie entstand diese Welt? Und wir bekommen diese Völkerwelt, diese Namen, die dahinter stehen und wie sie entstanden sind, wer hinter dieser Völkerwelt steht, welche Städte gebaut wurden, wer für sie verantwortlich ist. Darf ich euch nur ein paar nennen? Geht mal mit mir Kapitel 10 in 1. Mose Vers 5. Von diesen verzweigten sich die Inseln und der Nationen. Das sind die Söhne Jephts in ihren Ländern, in ihren Sprachen und ihren Sippen und ihren Nationen. Das ist die Einteilung von geografisch, linguistisch, das ist sprachlich, ethisch und politisch. Das, was diese Aufzählung sagt, ich zeige euch, wie diese Welt zusammengestellt ist. Sprachlich, ethnisch, politisch, geografisch, wie teilt sich diese Welt eigentlich auf? Und unter anderem, schaut mal Vers 10. Und der Anfang seines Königreichs war Babel. Vielleicht lese ich ab Vers, das ist Nimrod, ab Vers 8. Und Kusch zeugte Nimrod, der war der erste Gewaltige auf der Erde. Er war ein gewaltiger Jäger von dem Herrn. Darum sagt man, wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger von dem Herrn. Und der Anfang seines Königreichs war Babel und Erech und so weiter. So, das erste Mal, dass der Name Babel auftaucht, ist hier. Das hat was mit der Völkerwelt zu tun. Später lesen wir von der Stadt Nineveh. Schaut mal, Vers 11. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Nineveh. Kommt euch Babel und Nineveh bekannt vor? War das gute Städte? Freundliche Städte? Gottesfürchtige Städte? Wenn diese Namen auftauchen, dann immer in der Auseinandersetzung gegen Gott und gegen sein Volk. Die haben sie versklavt, die haben sie gefangen genommen, die haben sie getötet, die haben sie verfolgt. Und dann kommt weiter, wenn man weiterliest, das mache ich jetzt nicht, kommen Philister und Amoriter und Amalekiter und all die Namen, die uns im Alten Testament sehr gut bekannt sind von Völkern, die Gottes Volk permanent unterdrückt haben. So, das ist die Völkertafel. Von der Völkertafel kommen wir von Kapitel 10 zu Kapitel 11 zu der berühmten Geschichte von der Turmbau zu Babel. Ich bin mir sicher, auch da, die Geschichte ist uns gut bekannt, richtig? Um was geht es in dieser Geschichte? Turmbau zu Babel? Namen machen. Hier geht es nicht um den Turm. Nebenbei, sie bauten nicht nur einen Turm, sondern auch eine Stadt. Wir fixieren uns auch nur auf einen Turm, aber dass sie auch eine Stadt gebaut haben, das übersehen wir, aber das ist nicht unwichtig. Ich möchte uns jetzt kurz hineinnehmen und zeigen, was hat das mit Pfingsten zu tun. Folgendes, liebe Geschwister, als Gott den Menschen schuf, gab er einen Auftrag. Er schuf Adam und Eva und sagte, Gott segnete sie und sprach, vermehrt euch auf der ganzen Erde, macht euch die Erde untertan. Das ist mein Auftrag für euch. Herrscht als Hirten dieser Schöpfung, bewahrt sie, gehorcht meinem Auftrag, bewahrt es und macht euch die Erde untertan. Zerstreut euch auf der ganzen Erde. Der Mensch fiel. Er rebellierte gegen Gottes Auftrag. Und Gott richtete die Menschen. Die Folge ist permanente Rebellion. Die Folge ist, die erste Schöpfung ist gefallen. Und wir kommen eben zu der Sintflut und Noah und der Gnade Gottes, dass er sich eine Familie bewahrt. Nachdem Gott die Familie gerettet hat, was ist das Erste, was Gott Noah sagt? Er schließt mit einem Bund und dann sagt, vermehrt euch und zerstreut euch und bevölkert die ganze Erde. Gott segnet diese und sagt, bevölkert die ganze Erde. Macht sie euch untertan. Das ist mein Befehl für euch. Seid Hirten dieser Welt. Machen sie das? Nein. Und da kommen wir zu dieser spannenden Geschichte von der Turmbau zu Babel-Geschichte. Die Menschen sagen Folgendes. Schlagt mit mir Kapitel 11 auf, also Vers 1. Und die ganze Erde hatte ein und dieselbe Sprache. Und ein und dieselbe Wörter. Und es geschah, als sie von Osten aufbrachen, da fanden sie eine Ebene im Land China und ließen sich dort nieder. Und sie sagten einer zum anderen, auf, lasst uns Ziegel streichen und hart brennen. Und der Ziegel diente ihm als Stein und der Asphalt diente ihnen als Mörtel. Und sie sprachen, auf, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreuen. Und der Herr fuhr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, und die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, sieh nun, ein Volk sind sie, und eine Sprache haben sie alle. Und dies ist das erste Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts unmöglich sein, was sie sich zu tun ersinnen. Auf, lass uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass sie einer dem anderen Sprachen nicht mehr verstehen. Und der Herr zerstreute sie von dort über die ganze Erde. Und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Interessanterweise steht nicht mehr um den Turm. Sie hören auf, die Stadt zu bauen. Darum gab er ihnen den Namen Babel. Das ist der Ursprung von Babel. Das ist die Bedeutung von Babel. Wichtig, dass wir das verstehen. Hier kommt die Bedeutung von Babel. Denn dort verwirrte der Herr die Sprache der ganzen Erde. Und von dort aus zerstreute sie der Herr auf die ganze Erde. Das ist Babel. Der Bezug ist also zur Apostelgeschichte da die Völkerwelt, hier die Völkerwelt. Da hat es was mit Sprache zu tun, mit Zungen. Hier hat das was mit Sprache und mit Zungen zu tun. Da geschieht eine Verwirrung und hier geschieht eine Verwirrung. Nachdem Gott also den Menschen gesagt hat, ich habe dich geschaffen, um die Erde zu bevölkern, die Erde untertan zu tun, geht in diese Welt. Rebelliert der Mensch und die Rebellion geschieht dahin, der Mensch sagt nein. Wir gehen, zerstreuen uns nicht. Wir bleiben zusammen. Denn wenn wir zusammenbleiben, können wir uns einen Namen machen. In der Bibel steht Namen für Identität. Ich mache mir meine eigene Identität. Identität, ich kann es nicht mal aussprechen. Das heißt, wer bin ich? Wer bin ich? Was macht mich aus? Was denke ich über mich? Was ist meine Stellung? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Berufung? Was ist mein Leben? Wer bin ich eigentlich? Und der Mensch, Gott sagt, ich gebe dir eine Identität, ich gebe dir einen Auftrag, ich gebe dir eine Berufung. Mach das, wozu ich dich geschaffen habe. Der Mensch sagt, nein, wir bleiben zusammen, wir machen uns eine eigene Identität. Wir geben uns eine eigene Berufung. Wir geben uns ein eigenes Ziel. Der Mensch will sich selbst seinen eigenen Namen machen. Er sich selbst. So beginnt das. Die Rebellion, wir gehen nicht, wir machen uns selbst. Wir zerstreuen uns nicht über die ganze Erde. Das machen wir nicht. Wir bleiben hier. Und was machen wir? Wir bauen uns eine Stadt. Wir bauen uns eine Stadt. Wie machen wir das? Wir sind nicht dumm. Wir machen Ziegel. Wir finden raus, wie wir eine Stadt machen. Wir machen Ziegel. Was haben sie nicht genommen? Steine. Fertige Steine. Wer hat Steine gemacht? Gott. Und was machen sie? Wir nehmen nicht, was Gott gemacht hat. Wir machen selber Steine. Wir machen selber Steine. Wir bauen selber eine Stadt. Wir brauchen Gott nicht. Wir machen uns eine eigene Stadt. Und wir machen nicht nur eine Stadt, wir bauen auch einen Turm. Was ist dieser Turm? Das ist ja der berühmte der Turm zu Babel. Was ist dieser Turm? Was ist das Ziel von diesem Turm? Wir wollen so bauen und der soll reichen bis an den Himmel. Und warum? Um zu Gott zu kommen. Richtig? Liebe Freunde, ich bin mir sicher, dass selbst die Menschen damals, die erfunden haben, wie man Steine baut, also dumm waren sie nicht, wie man Mörtel, wie man Zement macht, dumm waren sie nicht, dass ihnen klar war, sie können keinen Turm bauen bis in den Himmel. Also man baut und der Himmel kommt irgendwie nie näher, gell? Er kommt nie näher. Also es ging jetzt nicht wirklich buchstäblich, so einen Turm zu bauen, so gewaltig, der einfach so hoch geht, der einfach in den Himmel hineinragt. Das ist nicht der Plan. Der Plan ist, und in Mesopotamien gingen solche Bauten, wisst ihr, was diese Bauten sind, was diese Türme sind? Tempel. Das sind Tempel. Sie haben Tempel gebaut. Sie haben eine Stadt gebaut und sie haben einen Tempel gebaut. Und warum? Damit Gott da kommen kann. Diese bis in den Himmel. Sie wollten Gott herniederholen. Sie wollten Gott zu sich selbst holen. So, wir machen unser eigenes Ding. Wir machen nicht das, was Gott will. Wir bauen und nicht bewahren, wir zerstreuen uns nicht auf die Erde, sondern wir machen selber. Wir bauen uns eine Stadt. Das heißt, ein Machtzentrum. Wirtschaftlich und politisch. Sichtbar durch Mörtel, durch Ziegelsteine, durch Baufähigkeiten, durch Ingenieurskunst. Wir schaffen uns dadurch Eigenidentität. Freunde, ganz ehrlich, bis heute, sehen wir das? Es geht nicht darum, Wohnplatz zu schaffen, sondern es geht darum, den höchsten Turm zu bauen und zu zeigen, hey, wir sind größer als ihr, oder? Dann baut ein Reich gerade einen Turm und dann ein paar Jahre später überbieten sie Zentimeter, geht es drüber, um zu zeigen, wir sind's. Jetzt ist unser Name. Ob Dubai oder was weiß ich wo, unser Name. Wir machen uns einen Namen. Sie bauen eine Stadt, ein Machtzentrum, ein Wirtschaftszentrum aus ihrer eigenen Kraft. Sie bauen einen Ort, einen Tempel aus ihrer eigenen Kraft, um aus ihrer eigenen Kraft Gott zu sich zu holen. In Mesopotamien, in dieser ganzen Gegend, sind solche Türme bekannt als Tempel. Und man hat sie so gebaut, dass die Gottheiten dann herabsteigen können, sich dort ausruhen könnten, sogar trinken und sich dann in ihrem Verständnis. Das sind Orte, wo Gott dann Gegenwart sein kann, wo Gott kommen kann zu ihnen. Warum sage ich das Ganze? Sie sagen, wir bauen uns eine eigene Identität. Wir schaffen uns unsere eigene Welt. Wir machen sie selber aus eigener Kraft. Wir schaffen unsere eigene Religion. Wir schaffen unser eigenes Reich. Wir machen eine eigene Nation. Wir zerstreuen uns nicht. Wie schaffen wir eine Nation? Wir schaffen eine Sprache. Eine Sprache. Freunde, wenn ich das so alles aufzähle, kommt euch das bekannt vor? Die Bemühungen dieser Welt. Permanent die Bemühung, die Welt will sich selbst einen Namen machen, indem sie sehr klug wirtschaftlich agiert, indem sie Ingenieurskunst aufbringt, sie schafft Dinge, sie baut Dinge, sie macht das alles und größer und größer und größer und sagt, schaut mal, wer wir sind, wir Menschen. Wir machen Flugzeuge, die fliegen, wir haben Raketen, die in den Weltall fliegen, wir bauen Gebäude, die bis in den Himmel hinausragen, wir bauen Städte, da wo man keine Städte bauen könnte. Wir schaffen ein Reich. Wir schaffen eine Nation. Wir schaffen eine Sprache. Permanent. Eine Zeit lang war das dann Griechisch, dann war das dann Lateinisch, dann ist das mal Englisch. eine Sprache. Und wenn wir uns zusammentun, wir, dann sind wir stark. Wenn wir zusammenkommen und aus eigener Kraft gemeinsam alles machen, dann sind wir stark. Dann brauchen wir wen nicht? Gott. Sind wir stark. Liebe Freunde, das ist Babel. Das ist die Bibel Babel. Babel ist was? Babel und Babylon ist nicht einfach nur ein Turm, den sie gebaut haben und Gott gesagt hat, ich will, dass ihr keine Türme baut. Denn wenn es so wäre, dann hätte Gott all diese Hochhäuser schon einstürzen lassen. Das ist nicht Babel. Babel ist ein Prinzip. Babel beschreibt die gefallene Welt. Die gefallene Welt, die sich selbst erlösen will, die sich selbst einen Namen machen will, die sich selbst herrschen will. Babel ist ein antigöttliches Weltsystem. Mit all diesen Dingen. Politisch, wirtschaftlich, militärisch, religiös, das ist Babel. Wenn man das verstanden hat, dann wird es einfacher in der Offenbarung später, den Fall Babels zu verstehen, was da eigentlich zusammenbricht. Hier beginnt das Ganze. Was ist Babel? Der Mensch macht sich selbst aus seiner eigenen Kraft ein Reich, eine Welt. Das ist die antigöttliche, antichristliche Welt, die hier stattfindet. Was ist die Folge? Sie wollten Gott durch diesen Tempel, durch diesen Turm zu sich holen und haben sie es geschafft? Doch, Gott kam. Gott kam, aber nicht so, wie sie dachten. Er kam im Gericht. Er kam im Gericht. Und was bedeutet das? Gott kam und nicht so, als ob Gott im Himmel sagt, ich habe schlechte Augen, ich muss mal gucken, was da unten passiert. Lassen wir uns mal einen Ausflug machen, mal zu den Menschen gehen. Gott ist, der alles kennt, der alles weiß. So verstehen wir, dass das hier eigentlich eine bildliche Sprache ist. Hier wird es uns also verdeutlicht. Gott sagt, Freunde, ich schaue mir mal das euer Tun mal an. Und wisst ihr was? Ich akzeptiere dieses Tun nicht. Gott billigt diese eigene Versuche der Rebellion, eigene Versuche der Selbstidentität, eigene Versuche der Selbstreligion, eigene Versuche der Selbsterlösung, all diese. Gott billigt das nicht. Ihm gefällt das nicht. Nein, er verurteilt. Das ist Sünde, das ist Rebellion. Und Gott richtet das. Gott richtet das. Gott verwirft jedes Tun, jeder Versuch aus seiner eigenen Kraft, sich einen Namen zu machen. Das ist eigentlich, was da passiert. Und mit dieser Verwerfung dieses Vorhabens, der Mensch, die Nationen versuchen, sich einen Namen zu machen, beendet die Zeit der Nationen. Gericht. Mit Babel und mit dem Kommen Gottes endet die Zeit der Nationen. Vorbei. Gott zerstreut sie, sie wollten nicht, Gott zerstreut sie und sie müssen gehen. Sie müssen gehen. Und jetzt kommt was Wunderbares. Schaut mal Kapitel 12. Was kommt in unserem Kapitel 12? Gnade. Kapitel 11 ist Gericht. Kapitel 12 ist Gnade. Denn in Kapitel 12 lesen wir von der Berufung von Abraham. Wir lesen hier und lernen, dass Gott in diesem Gericht Gnade schenkt. Wer ist Abraham? Woher kommt Abraham? Darum kommt Kapitel 11, Vers 10, eine Generationsfolge, ein Geschlechtsregister, wo der Abraham herkommt. Und wisst ihr, woher er kommt? Aus Babel. Abraham ist einer von diesen, einer, dessen Vorfahren in Babel sind. Er ist einer von diesen Nationen, die gegen Gott rebelliert haben, die sich selbst zu Gott machen wollten, diese eigene Stadt, eigenes Haus, eigenen Tempel, eigene Nation. Und sie nicht gesagt, wir gehen nicht nach außen, wir bleiben für uns selbst. Gott beruft aus diesem verkehrten Geschlecht, Gott beruft von diesen Menschen, die sich von Gott entfernt haben, jemand, er erwählt Abraham. Und was macht er aus Abraham? Er macht aus ihm ein Volk, eine Nation. Nämlich er macht jetzt eine Nation. Und was gibt er ihm? Einen Namen. Und aus Abraham wird Abraham. Und was macht er durch ihn? Er baut durch ihn eine Stadt und ein Tempel und ein Reich. Ich lese ab Vers 1, Kapitel 12. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus und aus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will dir einen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und ich dich und dir fluchen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Nationen, Geschlechter der Erde. Liebe Freunde, jetzt ist wichtig, Gott verwirft die Nationen und dann ruft er einen heraus und sagt, Freunde, ich mache einen Namen, ihr nicht. Ich mache eine Nation, ihr nicht. Ich gebe Land, nicht ihr sucht euch Land aus. Ich gebe euch eine Stadt, nicht ihr baut eine Stadt. Ich gebe euch einen Tempel, wo ich komme, nicht ihr macht euch einen. Das ist Menschenwerk. Ihr könnt nichts machen, wo ich das annehmen kann. Ich mache es für euch. Und dann nimmt er so einen aus der Nation, einen heraus. Er war nicht besser, er war nicht schlechter. Er nimmt einen heraus und macht aus ihm das. Wie? Allein aus Gnade, allein aus Glauben. Dafür steht Abraham. Und aus Abraham Isaak und aus Isaak Jakob, aus Jakob Juda und aus Juda David. Und aus David eine Stadt und ein Tempel und ein Reich und ein König und eine Nation. Gott sagt, ich mache das, ihr nicht. Halten wir fest, warum ist das wichtig? Halten wir fest, was da geschieht. Babel steht für jeglichen Versuch, selbst aus eigener Kraft es zu tun. Okay? Das ist eigentlich Babel. Der Mensch und seine eigene Kraft, das ist Babel. Und Gott verwirft das von Anfang an. Und dann kommt eine Verheißung. Schaut mal, Gott sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Gott sagt, es kommt ein Zeitpunkt. Kurze Zeit später sagt, in deinem Samen werden alle Völker gesegnet. Gott sagt, es kommt ein Zeitpunkt, Abraham, jetzt beginnt es mit dir, ich starte etwas. Es kommt ein Zeitpunkt, es kommt ein Er, es kommt dein Same, einer, der Messias, der König. Und er wird das, was da schiefgegangen ist bei den Nationen, er wird es wieder gut machen. Er wird die Nationen wieder annehmen, er wird es wieder machen. So ist Babel ist der Fall aller Nationen. Und jetzt, wann kam dieser eine Er und hat es die Nationen wieder den Zugang gebracht? Das ist Pfingsten. Pfingsten ist die Umkehrung von 1. Mose Kapitel 11. Pfingsten ist die Umkehrung von Babel. Das gucken wir uns an. Geht mit mir also in Apostelgeschichte. Nachdem wir diesen Hintergrund uns daran erinnert haben, was da eigentlich geschah, was ist eigentlich da passiert. Gehen wir kurz in Apostelgeschichte zurück. Zwei Dinge möchte ich euch in Apostelgeschichte jetzt zeigen. Gnade bzw. Gericht und Gnade. Was geschieht eigentlich in der Apostelgeschichte, als Pfingsten geschieht? Die Bibel sagt, dass als Pfingsten geschah, Zungen kamen und durch dieses Zungen eine nicht große Verwirrung entstanden ist. Nun meint man, es ist sozusagen eine Umkehrung gewesen. In Babel wurden aus einer Sprache viele. Und dann ist die Umkehrung, in Pfingsten ist aus vielen Sprachen eine. Aber das stimmt nicht. Denn in Pfingsten sind ja viele Sprachen. Das ist nicht die Umkehrung. Was ist der Bezug zur Sprache? Wisst ihr, dass Zungenrede eigentlich Gericht ist? Zungenrede ist nicht, darf ich so sagen, nicht in erster Linie Gnade. Zungenrede ist Gericht. Dass Zungenrede stattfand, ist Verwirrung. Schaut mal mit Kapitel 2, Vers 13. Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Wer waren die, die das gesagt haben? Es waren Juden. Es waren Juden, die standen da und haben nichts verstanden, was da geredet worden ist. Und sagt, die sind besoffen, die sind betrunken. Sie reden irgendwas, das verstehen wir gar nicht. Wer hat es nicht verstanden? Die Juden. Für die Juden war Pfingsten, wisst ihr was? Gericht. Denn Gott hat die Sprachen so verwirrt, dass die Juden nicht mehr in ihrer eigenen Sprache die großen Taten Gottes hören könnten. Zungenrede ist Gericht. 1. Korinther, Kapitel 14, sagt Paulus. Ihr Korinther, ich will, dass ihr weise werdet, ich will, dass ihr mündig werdet. Wisst ihr nicht, ihr rühmt euch einer Sprache, die Korinther waren sehr stolz auf ihre Zungenrede, die zum Gericht gegeben ist. Er zitiert Jesaja 28. In Jesaja 28 sagt Gott, spricht zu seinem Volk Israel. Ich habe zu euch geredet, 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 mit deutlicher Sprache. Ich habe zu euch geredet, geredet, geredet und ihr wollt nicht hören. Es kommt eine Zeit, da werdet ihr es nicht mehr hören. Da werde ich zu euch sprechen in einer Sprache, die ihr nicht kennt. In einer Sprache fremder Zungen. Und dann steht Zaflazaf, Zaflazaf, Kaflakaf, Kaflakaf. Hier ein wenig, da ein wenig. Wer von euch versteht das? Ich nicht. Manche Übersetzer versuchen das zu übersetzen. Ich frage mich, woher sie wissen, was das steht. Der Punkt ist, Gott sagt, ihr werdet etwas hören, ihr werdet akustisch etwas wahrnehmen, aber ihr werdet es nicht verstehen. Genauso wie damals zu Babel. Sie reden alle, sie vernehmen all, aber sie verstehen es nicht. Und was hat das zur Folge? Sie gehen. Das ist Gericht. Sie gehen auseinander. Sie können nicht mehr zusammen. Das ist Gericht. Die Sprachverwirrung ist Gericht. Pfingsten ist Sprachverwirrung. Pfingsten ist, das Volk Israel hört in einer Sprache, die sie nicht verstehen können. Gott nimmt ihnen die Möglichkeit, es zu verstehen, in ihrer eigenen Sprache. Warum? Freunde, jetzt ist wichtig, warum? Weil mit Pfingsten Gott genau das tut, was er damals in Babel mit Nationen getan hat. In Pfingsten handelt Gott mit Israel genauso, wie er damals in Babel mit Nationen gehandelt hat. Was hat er damals gemacht? Oder warum hat Gott in Babel gerichtet die Nation? Was haben sie getan? Sie haben gesagt, aus unserer eigenen Kraft werden wir uns eigenen Namen machen. Wir werden uns eine eigene Stadt bauen, einen eigenen Tempel bauen und machen uns zu einer Nation und gehen nicht hinaus zu den anderen und werden zum Segen. Wir machen es selber. Was hat Israel getan? Was hat Israel getan? Die haben gesagt, zu den Nationen gehen. Niemals. Unreines, unheiliges Volk, da gehen wir nicht hin. Wozu hat Gott Israel berufen? Ihr sollt mir ein Priestervolk sein, eine priesterliche Nation. Ja, was ist die Verwendung? Was ist ein Priestervolk? Stellvertretend für andere da sein, für andere dienen. Ja, für wen? Die Israel sollte für die Nation, für die allen Nationen als Priestervolk dienen, als Vermittler, als Diener, als Versöhner. Das war die Berufung Israels. Leben in dieser Welt als Licht für diese Welt, für die Licht der Nationen. Und Israel sagt, gehen wir nicht hinaus. Wir bleiben da. Wir bauen uns eine Stadt. Lassen da niemanden hinein. Unser Reich, unser Tempel. Was ist das Verständnis vom Tempel von den Israeliten gewesen? Gott wohnt nur hier. Hier kommt Gott runter, in dieses Haus. Woanders ist Gott nicht. Nur in diesem Haus. Darum muss man nach Israel gehen, darum muss man nach Jerusalem, darum muss man zu diesem Haus. Als Salomo den Tempel gebaut hat, was hat er gesagt? Er hat gebetet und das Volk ausgerichtet und gesagt, wisst ihr was, Gott wohnt nicht in Häusern mit Händen gemacht. Das ist ein Bethaus, mehr ist es nicht. Das ist nicht ein Haus, wo Gott Wohnung nehmen kann. Gott ist der Schöpfer. Wie kann er in einem irdischen Turm, in einem irdischen Haus bauen? Leben geht nicht. Aber Israel sagt, nein, das ist der einzige Ort, wo man Gott begegnen kann. Das ist der einzige Ort. Die haben genau das Gleiche getan wie damals Babel. In Babel. Und was haben sie gesagt? Für wen ist das Reich? Nur für Israel. Apostelgeschichte 1, Vers 8. 6 geht es so los, da sagen die Jünger, Jesus, wann richtest du das Reich für Israel wieder her? Für Israel. Was ich damit sagen will, in der kürzester Zeit, wo ist das Gericht? Israel, Gott hat die Nationen verworfen, weil sie aus eigener Kraft ihre eigene Religion, ihr eigenes Leben, ihre eigene Identität, ihre eigene Erlösung geschaffen haben und Gott als König verworfen haben. Sie haben ihm nicht gehorcht. Warum hat Gott Israel verworfen? Aus dem gleichen Grund. Weil sie Gott verworfen haben. Sie haben den Auftrag nicht angenommen, den er gegeben hat. Sie haben sich ihre eigene Religion der Werkegerechtigkeit aufgebaut. Sie haben gesagt, wenn wir das und das und das tun, dann werden wir, wenn wir zusammen sind, wir als Nation, wir selbst, selbst, selbst. Genauso wie damals die in Babylon die Nation, genau hat sie auch, haben sie das getan. In gleicher Weise haben sich gegen Gott versündigt, diese Nation. Und das Zeichen ist, was Zungenrede. Das ist Gericht. Das ist Gericht. Das ist Gericht. Gott richtet diese Nation. Und wie er damals gesagt hat in Matthäus Kapitel 22, glaube ich, ihr habt mich abgelehnt, es wird eine Zeit kommen, ich werde das Reich von euch nehmen. Euch wird das Reich genommen. Jetzt, um den Zusammenhang nochmal vor Augen zu haben. Was geschieht jetzt in Pfingsten? In Babel hat Gott die Nation verworfen und hat sich das Volk Israel herausgeholt. Richtig? Wisst ihr, was in Pfingsten geschieht? In Pfingsten geschieht, Gott verwirft Israel und holt sich die Nationen. Oder andersrum, wir können das andersrum sagen. In Babel hat Gott die Nation verworfen. Pfingsten hat er sie wieder angenommen. Das ist Pfingsten. Gott nimmt sich der Nationen wieder an. Und wisst ihr, was da geschieht? Es beginnt, die Verheißung sich zu erfüllen, die er Abraham gegeben hat. In dir werden gesegnet alle Nationen der Erde. In dir und in deinem Nachkommen, in deinem Samen. Das ist der Christus. Pfingsten erfüllt sich die Verheißung von 1. Mose 12. Gott hat gesagt, die Nationen werden wieder eine Chance bekommen. Die Nationen werden wieder teilhaben. Ich werde die Nation wieder annehmen. Das Gericht der Nation werde ich wegnehmen. Das ist Pfingsten. Gott nimmt die Nationen wieder an. Wie? Die Nationen auf einmal können Gottes große Taten in ihrer eigenen Sprache hören. Auf einmal sind sie wieder in der Lage zu hören, sind wieder in der Lage zu verstehen. Denn damals konnten sie nicht hören. Wisst ihr, dass viele, viele, viele Jahrhunderte lang das Evangelium oder die gute Nachricht nur in einer Sprache verkündigt worden war. Und zwar in Hebräisch. Die großen Taten Gottes wurden nie in einer anderen Sprache verkündigt. Ab Pfingsten, zum ersten Mal, werden die großen Taten Gottes in einer neuen Sprache, nicht nur einer, in vielen Sprachen verkündigt. Warum? Gott nimmt sich wieder den Nationen an, die er damals in 1. Mose 11 verworfen hat. Jetzt ist Gnade. Jetzt ist Gnade. Wer von euch ist ein Jude? Vielleicht hat der eine oder andere vielleicht eine jüdische Wurzel. Der Grund, warum du heute da sitzt, der Grund, warum du glauben kannst, ist der einzige. Gott hat die Verheißung, die Abraham gegeben hat, erfüllt. Er hat ab Pfingsten den Fluch über die Nationen wieder aufgehoben. Wie? In Christus Jesus. Und was macht er? Was beginnt seit Pfingsten? Guck mal die Parallelen. Die Nation verworfen, aus der Nation wird einer genommen und aus ihm wird ein Volk gebaut, ein Reich gebaut, eine Stadt gebaut, ein Tempel gebaut, oder? Und was geschieht ab Pfingsten? Gott macht genau das Gleiche. Es findet eine Verwerfung der Nation statt. Aber er nimmt aus ihnen und baut durch die, die er aus ihnen nimmt, ein Volk, ein Haus, eine Stadt, eine Nation. Wer waren die Ersten, die zum Glauben kamen? Juden, oder? Das ist Gnade. Wer war die erste Gemeinde? Wo war sie? In Israel. Das ist Gnade. Gott verwirft die Nation, wie er damals die Nationen verworfen hat. Aber genauso aus Gnade nimmt Gott jemanden aus die Nation und baut daraus ein Volk. Genau das Gleiche hier auch. Er verwirft die Nation, aber die Seinen bewahrt er. Er holt sich einen Rest. Er bewahrt sich einen Rest und baut aus ihnen sein Volk, seine Stadt, sein Haus. Ich will es so versuchen zusammenzufassen. Oh, ich hoffe, ihr konntet mir folgen oder könnt mir folgen. In Babel hat der Mensch versucht, sich seine eigene Religion zu schaffen, seine eigene Welt zu schaffen. Und das ist die Welt und die Religion der Selbsterlösung und die Selbstverwirklichung. Wir machen es selbst. Das ist Babel. Und das zeigt sich in verschiedenen Auswirkungen. Ich mache es selbst. Ich brauche Gott nicht. Ich baue meine Ziegelsteine selber, brauche nicht Steine von Gott. Ich mache meinen Mörtel selber. Ich mache meine Stadt selber. Ich mache meinen Tempel mir selber. Ich mache meinen Glauben mir selber. Ich mache meine Erlösung mir selber. Das ist Babel. Gott verwirft es. Gott verwirft diesen Weg. Nicht der Mensch und nicht aus deiner eigenen Kraft, nicht aus deiner eigenen Fähigkeit. Gott sagt, ich werde es machen. Ich mache es für dich. Und Gott baut uns eine Stadt. Er baut uns einen Tempel. Er gibt uns einen Namen und schreibt auf unsere Stirn, die niemand lesen kann, nur wir selbst. Er macht aus uns eine Nation. Er, nicht wir selbst. Und das allein aus Gnade, nicht aus Werken, allein aus Glauben, nicht durchs Gesetz. Das ist Pfingsten. Gott die Zeit der Verwerfung der Nationen ist vorbei. Das ist Pfingsten. Die Zeit der Nationen, der Annahme Nationen ist. Als Jesus auferstanden ist, was hat er seinen Jüngern gesagt? Geht hin, wohin? In alle Welt. Geht hin zu allen Nationen. Ja, warum das denn? Ja, weil die Zeit jetzt da ist. Jetzt könnt ihr gehen. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Fluch vorbei. Jetzt ist die Zeit der Verwerfung, Verstockung vorbei. Jetzt könnt ihr in die Nation hineingehen und mein Volk holen aus den Nationen. Holt sie, bringt sie, bringt sie. Bringt sie zu meinem Haus, bringt sie zu meiner Stadt. Bringt sie zu meinem Berg. Darf ich eine Anmerkung machen, liebe Geschwister? Was ist unser Auftrag nochmal? Geht, gell? Was hat Gott geärgert, als er den Innen den Auftrag gab? Gott gab den Menschen geht. Gell? Geht und macht, oder? Und ich sage, nee, wir bleiben da. Warum machen? Warum gehen? Weißt du, wenn wir bleiben, dann sind wir groß und stark. Wenn wir bleiben, dann haben wir gute Ressourcen. Wenn wir uns zusammentun und das alles zusammen machen und eine Sprache sprechen und dann ist uns nichts unmöglich. Merken wir nicht, dass das nicht der Wille Gottes ist und dass Gott sowas immer richtet. Dass Gott sowas immer richtet. Den menschlichen Versuch durch Einheit, scheinbare Einheit, Scheineinheit, den menschlichen Versuch von Bündeln von Kräfte, von Material, von Ressourcen, von Geldern, von einem Ort, einer Stadt, einem Haus. Weißt, da müssen wir, wenn wir hinausgehen, das könnte gefährlich werden. Wenn wir zusammenbleiben, dann schaffen wir das. Dann schaffen wir das. Gott richtet sowas. Und wie macht er das? Wie macht er das? Er gibt eine Sprachverwirrung. Und jetzt guckt euch mal die Geschichte an. Da, wo die Menschen den Auftrag Gottes nicht nachkommen, gibt es Sprachverwirrungen. Wir können sogar die gleiche Sprache sprechen, Deutsch, untereinander nicht verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Und dann denken wir, ja, oh Herr, warum? Gericht. Warum? Warum passiert das alles? Damit ihr geht. Damit ihr geht. Und Gott zerstreut sie überall in die alle Länder. Ja, wir würden bleiben, gell? Wir würden nie gehen. Oh, verlasse ich meine Familie, dann trennen wir Familie, von Freunden und dann Verwandtschaft und ich bin so ein Verwandtschaftsmensch. Und nee, wir bleiben nicht. Ein Name, mein Name ist Zorn, alle Zorns bleiben bei mir. Oder? So Familienbanden. Pfingsten ist, wenn der Geist gekommen ist, was werdet ihr tun? Was wird der Geist tun? Ihr werdet meine Zeugen. Wo? Anfang von Jerusalem. Und dann bleibt bitte schön in Jerusalem. Nein, Judäa, Samaria und Ende der Welt. Wenn wir das nicht tun, wisst ihr, was Gott tun wird? Sprachverwirrung geben. Und er wird uns auseinander treiben. Wenn wir schon nicht gehen, wird uns treiben. Und ich bin mir sicher, ihr versteht das, was ich meine. Das macht er. Hat er immer wieder gemacht und wird immer tun. Wie oft hat Gott Verfolgung ausgelöst, damit das Evangelium auch weiterkommt? Pfingsten ist Gnade und Gericht. Gnade und Gericht. Ich hoffe, dass ihr von diesem Muffin etwas schmecken konntet, etwas probieren konntet und dass es auch ein bisschen geschmeckt hat. Ich möchte beten, vielleicht stehen wir auf. Danke, Jesus Christus. Danke vom tiefsten Herzen, dass du in Jesus Christus die Verwerfung aller Menschen, aller Nationen beendet hast. Dass in Jesus Christus angenommen sind alle Nationen, nicht nur eine. Dass in Jesus Christus der Segen zu allen Nationen kommt und nicht nur zu einer. Ich preise dich, Jesus Christus, für dein Erlösungswerk, für dein umfassendes Erlösungswerk. Jesus Christus, danke, danke dafür, dass du uns einen Namen gibst, dass du uns eine Identität schenkst, dass du uns ein Reich baust, dass du uns einen Sinn gibst, dass du uns ein Haus baust, einen Tempel, in dem wir Anteil haben dürfen, dass du uns eine Stadt bereitest, die im Himmel ist, deren Mauern nicht einstürzen. Ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der es tut, dass wir es nicht tun müssen, dass wir es nicht tun müssen. Du bist der Erbauer des Reiches und des Hauses. Danke, dass der Grundstein gelegen worden ist, dass die Welt dadurch erschüttert worden ist und dass jetzt die Kostbarkeiten aus allen Nationen kommen können und Anteil haben dürfen an deinem Reich. Segne dieses Vorhaben weiterhin und Herr, gebrauche uns, dass wir diese gute Nachricht weitertragen, dass dein Reich und dein Haus gebaut werden kann. Amen.